Hallo und herzlich willkommen zu Tagesanbruch, die Diskussion für das Wochenende vom 6. April 2024. Ich bin Lisa Fritsch und moderiere dieses Format. Diesmal blicken wir auf das 75-jährige Bestehen der NATO, die einst als hirntot, überflüssig und veraltet bezeichnet wurde. Doch jetzt, in Zeiten, wo sie wichtiger denn je ist, ist ihre Existenz auch gefährdet. Einerseits durch den Aggressor aus Russland, andererseits durch eine mögliche neue Amtszeit von Donald Trump in den USA. Wie stark ist das Bündnis also wirklich? Kann es uns im Ernstfall noch schützen, jetzt wo die Terrorgefahr durch den IS wieder steigt? Und um diese Fragen zu beantworten, begrüße ich zum einen Ralf Stegner, den SPD-Politiker und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Hallo Herr Stegner, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Schönen guten Tag.
Und zum anderen den Chefredakteur von T-Online, Florian Harms.
Hallo, ich freue mich auf die Diskussion.
Beim NATO-Außenministertreffen in Brüssel fand der Vorschlag von Generalsekretär Stoltenberg für einen Hilfsfonds in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Ukraine nicht bei allen Mitgliedsländern Zustimmung, darunter Ungarn. Auch Außenministerin Baerbock zeigte sich skeptisch.
Wichtig ist hier, dass wir die Prozesse zwischen EU und NATO nicht duplizieren. Deswegen halte ich es jetzt nicht für sinnvoll, wieder über einzelne Größen hier zu diskutieren und in der Luft zu jonglieren.
Ja, ist das denn wieder ein Zeichen, wie uneins die NATO dann doch ist und wie schwer es ist, gemeinsame Beschlüsse zu fassen?
Das glaube ich eigentlich nicht, sondern die Bundesaußenministerin hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass es jetzt wenig Sinn macht, einfach irgendwelche Größenordnungen in die Welt zu setzen, von der ja jeder weiß, die müssen in nationalen Parlamenten über nationale Haushalte beschlossen werden. Das muss abgestimmt sein mit den anderen Dingen, die es gibt, zum Beispiel im Rahmen der Europäischen Union, wo man sich ja schon gemeinschaftlich vereinbart hat. Und ich glaube, entscheidender ist jetzt nicht, neue Fonds in die Welt zu setzen, sondern in der Tat zu überlegen, wie die Zusammenarbeit am besten ausgestaltet werden kann, damit die politischen Ziele erreicht werden. Und eines davon ist natürlich, die Ukraine zu unterstützen gegen den russischen Angriffskrieg. Und deswegen würde ich das jetzt politisch nicht so einordnen, das ist ein Zeichen von Schwäche, sondern eher ein Hinweis darauf, dass wir ja nicht über PR reden. Also es nützen ja nicht öffentliche Ankündigungen, sondern die Sache selbst.
Ich glaube, was Stoltenberg hier tut, ist ganz bewusst eine Diskussion zu befeuern. Der Hintergrund ist ja, dass seine Amtszeit endet, dass die NATO einen neuen Generalsekretär braucht, den sie auf diesem Gipfel im Sommer in Washington wählen will. Und dass es bis dahin eigentlich auch eine Einigung darüber braucht, wie man die Ukraine-Hilfe künftig organisiert. Und das geht wahrscheinlich leichter, Lisa, wenn man so eine Reizzahl in den Raum stellt, weil dann alle einfach einmal darüber reden und sich auch äußern müssen.
Ja, absolut. Ein weiteres Thema, was Stoltenberg hochgebracht hat bei dem Außenministertreffen, war ja auch die Frage, wer die Organisation der Waffenlieferungen an die Ukraine in Zukunft übernimmt. Da setzt er sich dafür ein, dass anstelle der USA, die aktuell federführend zuständig ist und das über die sogenannten Rammstein-Formate, zukünftig die NATO selbst die Koordination übernimmt. Die deutsche Bundesregierung begrüßt das ausdrücklich, aber was meinen Sie? Also ist das nicht ein Schritt, mit dem sich die anderen NATO-Staaten von den USA so ein bisschen unabhängiger machen können, jetzt auch nach der Drohung von Trump, dass er eben auch nicht alle Mitgliedsländer unbedingt bei einem Angriff schützen würde, wenn die nicht genug Geld in die Verteidigung stecken?
Also ich weiß nicht, ob man das so interpretieren soll. Zum einen wäre ich vorsichtig, schon so zu tun, dass er Donald Trump gewählt. Ist ja nicht mal eine einzige Stimme abgegeben. Ich bin immer noch zuversichtlich, dass Amerika am Ende vernünftig handelt und nicht jemanden wählt, der überall hingehört, nur nicht ins Weiße Haus. Das mag schon sein, dass das passieren kann, aber ich würde das jetzt nicht fest einpreisen, als ob das schon Gesetz sei. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die NATO die Organisation selbst übernimmt, ist in Ordnung, wenn wir nicht damit die Illusion verbinden, zu glauben, man könne die USA ersetzen. Das kann man, glaube ich, in keiner Disziplin. Und ich würde da mit Blick auf das, was Helmut Schmidt mal gesagt hat über Deutschland, nämlich, dass wir eine Mittelmacht sind und uns auch nicht überschätzen sollten. Das gilt jetzt für Deutschland, das größte Land in Europa. Und generell sollten wir schauen, dass die Zusammenarbeit mit den USA so intensiv wie möglich bleibt, auch jenseits von Regierungschefs. Und in der Vergangenheit war das auch so. Also ich würde Amerika nicht abschreiben. Die Deutschen haben ja manchmal ein bisschen neurotisches Verhältnis zu Amerika. Einerseits immer zu hoffen, dass man zusammenbleibt, immer zu fürchten, die wenden sich ab. Am Ende profitieren wir von guten transatlantischen Beziehungen, brauchen die auch. Und insofern ist dieser Organisationsvorschlag keiner, der sagt, künftig geht's ohne Amerika, sondern vielleicht eher einer, der sagt, wir bestehen nicht nur aus Amerika, sondern da müsste der Rest der NATO schon auch seine Rolle spielen.
Ich glaube, das ist wichtig, Herr Stegner, denn ich stimme Ihnen zu. Die USA sind unersetzbar für unseren Schutz, auch hier in Europa. Man muss sich allein mal diese Größenordnung vorstellen, wie viel die für ihr Militär ausgeben. Das ist mehr als alle europäischen Staaten der NATO zusammen. Und zugleich ist es ja aber sinnvoll, dass wir jetzt langsam mal anfangen, uns zu überlegen, was wir denn noch tun können für unseren Schutz. Denn dieser russische Angriffskrieg gegen die Ukraine findet ja nicht in unmittelbarer Nachbarschaft der Vereinigten Staaten statt, sondern in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Wir sind jetzt gefordert und wir haben einfach viel zu lange unser Militär, Entschuldigung, verlottern lassen. Wir müssen mehr tun.
Aber genau zu diesem Vorschlag, die Koordination zu übernehmen, was sagst du da konkret zu, Florian?
Ich glaube, das ist etwas verfrüht. Auch das interpretiere ich so, dass das ein Versuch ist, die Diskussion anzustoßen und eben wirklich allen hier in Europa klarzumachen, in den Hauptstädten, wir müssen jetzt über andere Mittel und Wege reden. Und wir wollen eben nicht, falls dann doch Donald Trump gewählt werden sollte am 5. November, ein böses Erwachen haben und ohne Konzepte dastehen. Es braucht jetzt Konzepte und sie kommen keinen Tag zu früh. Ob das dann wirklich machbar ist, dass Europa diese wichtige, große Aufgabe, sich der russischen Aggression entgegenzustellen, indem man die Ukraine wirklich mit allem, was man hat, unterstützt, selbst koordinieren kann, wage ich dann doch zu bezweifeln.
Ja, eines der größten Probleme ist ja aktuell in Bezug auf die USA auch, dass diese 60 Milliarden Dollar, dieses schwere Hilfspaket, was eigentlich die US-Regierung beschließen wollte, jetzt schon seit Monaten blockiert wird im US-Senat. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj sagte dazu auch kürzlich im US-Fernsehsender CBS.
It's true. Yeah. Yes, of course, we will lose.
Also er sagt, man würde ohne diese US-Hilfe den Ukraine-Krieg verlieren. Das ist eine ja, sehr dramatische Aussage, wie ich finde, nicht zu unterschätzen. Würde denn die NATO eine zweite Präsidentschaft von Trump überleben?
Ich glaube, wir sollten vorsichtig sein mit solchen, sagen wir, extremen Bewertungen. Also zunächst mal, ich gehe nicht davon aus, dass die transatlantischen Beziehungen enden. Wenn man sich die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika angeht, und Sie merken vielleicht an meinen Äußerungen, ich habe weder für Linken noch für Rechten Anti-Amerikanismus was übrig, dann stellt man fest, dass die Amerikaner es besser geschafft haben als Europa, durch die Krisen durchzukommen. Sie sind eben nicht in der Weltwirtschaftskrieg im Faschismus gelandet wie wir, sondern haben einen No-Deal entwickelt. Sie haben andere Krisen überwunden, sind eine große Demokratie, die ihre Probleme hat. Aber ich bin eher zuversichtlich, dass Amerika die Herausforderung meistern wird. So, ich weiß nicht, wie die Wahl ausgeht, das weiß niemand. Aber das werden wir sehen. Das heißt nicht, dass Europa sich nicht vorbereiten müsste. Und eine NATO ohne USA scheint mir schwer vorstellbar zu sein. Und das wird es, glaube ich, auch nicht kommen. Und regional oder nicht. Die USA haben natürlich auch ein strategisches Interesse daran, dass Europa jetzt nicht sich drastisch verändert in eine Richtung, die keiner wollen kann. Ich will aber auf was anderes noch hinweisen. Es ist ja nicht nur so, dass die Republikaner wegen Donald Trump das blockieren im Kongress. Sondern wir haben ja mit zwei Kriegen zu tun. Wir haben einen Krieg auf dem Schlachtfeld, schwierig genug, der momentan eher im Stellungskrieg ist, wenn ich das richtig sehe. Keine Seite erreicht ihre Ziele. Und wir haben einen Krieg um die öffentliche Meinung in den westlichen Demokratien. Und da ist die Lage in den USA, in Frankreich und in Deutschland schwierig. Und ich würde das nicht unterschätzen. Und wenn man das beschreibt, ist das übrigens keineswegs wie gelegentlich gesagt, man trage dazu bei, sondern ich glaube, das muss beachtet werden. Dass wir äußere Sicherheit und soziale Sicherheit nicht gegeneinander ausspielen, dass wir uns die Populisten nicht gewinnen, indem sie sagen, guck mal, das ist nicht unser Krieg und versuchen, die Bevölkerung aufzuwiegeln. Deswegen glaube ich schon, dass es auch eine Alternative geben muss zu der Vorstellung, wir haben jetzt noch jahrelang Stellungskrieg ohne irgendeine vernünftige Alternative. Und die Ukraine unterstützen ist das eine, das tun wir, uns deutlich mehr als behauptet wird, sage ich immer mal. Aber zweitens auch darüber nachzudenken, was jenseits der rein militärischen Dimension möglich ist, um Druck auf Putin auszuüben. Denn er erreicht seine Kriegsziele ja auch nicht. Und ich will das an einem Beispiel festmachen, das mit der NATO zu tun hat. Die Tatsache, dass diese NATO, von der vor kurzem hieß, dieser Hirntod, wie Macron gesagt hat, zwei neue Mitglieder hat, nämlich Finnland und Schweden, sehr zivile Völker, sehr gut gerüstete Völker, hat die Sicherheit rund um die Ostsee für unsere baltischen Nachbarn, für unsere polnischen Nachbarn deutlich verbessert. Und ist keineswegs das, was sich Putin gewünscht haben dürfte. Also auch das muss man berücksichtigen. Und insofern keine Weltuntergangsszenarien beschreiben, aber auch nicht meinen, wir könnten das einfach ersetzen und es gehe auch nur um Militärpolitik. Darum kann es nicht alleine gehen. Wir brauchen eine Mehrheit in den westlichen Demokratien für das, was wir tun.
Also würden Sie auch nicht sagen, dass Trump sozusagen die größte Gefahr für das Bündnis ist, sondern die Gefahrenlage ja sehr divers ist?
Er ist schon eine Gefahr und Sie werden von mir kein positives Wort darüber hören. Er wäre eine Tragödie für Amerika und ein Unglück für den Rest der Welt. Aber trotzdem würde die amerikanische Demokratie auch das überleben. Lassen wir mal hoffen, dass es dazu nicht kommt. Es sind ja noch ein paar Monate Zeit und ich setze darauf, dass Präsident Biden gewinnt.
Vielleicht ausgehend von diesem Gedanken, den Herr Stegner gerade formuliert hat. Wir haben ja auch eine Verantwortung, uns selber weiterzuentwickeln und eben nicht alles Schlechte, was uns irgendwann mal drohen kann, an dieser einen Person Donald Trump festzumachen. Der ist schlimm und er wäre eine Tragödie für Amerika und für die Welt, ich stimme dazu. Aber wir müssen schon aufpassen, dass wir das tun, was wir tun können und dass wir auch unsere Probleme, wie beispielsweise diesen polarisierten Diskurs, den wir mittlerweile in Deutschland führen, mal kritisch betrachten. Und da hat Russland ja ein großes Interesse dran. Lisa, unsere Kollegen im Rechercheteam haben ja gerade enthüllt, wie systematisch Russland versucht, die öffentliche Meinung in Deutschland zu unterminieren, zu beeinflussen im Internet. Wenn ich mir aber jetzt auch Debatten anhöre in den Talkshows, zum Teil im Bundestag, zum Teil auch im privaten Kreis, dann habe ich schon den Eindruck, sicherlich auch befeuert durch andere Krisen wie die Pandemie, aber eben auch den Krieg jetzt und sozusagen das Gefühl, dass die Welt nur noch von Krisen bestimmt ist, geht das da schon ganz schön harsch zu. Und mir fehlt so eine Bereitschaft, auch mal anzuerkennen, dass es nicht alles immer nur schwarz und weiß ist, sondern dass manchmal die Dinge auch grau sind oder dass es schwarz und schwarz oder weiß und weiß gibt und dass man manchmal auch einfach akzeptiert, es gibt nicht immer die beste Lösung, es gibt auch nicht immer nur Sieger und Verlierer.
Vielleicht darf ich dem zu dem Gedanken noch was beifügen, denn ich finde, das ist in der Tat eine sehr wichtige Feststellung, die Sie gerade gemacht haben. Wenn man mal sich die Lage in Deutschland anschaut, dann gibt es nur ganz wenige, nämlich die Rechtspopulisten und vielleicht die Wagenknecht-Truppe, die bestreitet, dass Putin Kriegsverbrecher ist, dass es ein Angriffskrieg ist und dass insofern wir der Ukraine beistehen müssen. Ist nicht strittig. Strittig ist die Frage, wie man den Krieg beenden kann. Darüber wird debattiert, aber teilweise in großer Unversöhnlichkeit. Und das wird Putin natürlich freuen, wenn das in dieser Weise abläuft, wie es abläuft. Und ich glaube auch, wir haben eine Militarisierung der Debatte, die uns nicht gut tut und die dann dazu führt, dass Überlegungen, die ja auch angestellt werden, beispielsweise von meinem Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, aber auch von anderen, in einer Weise dann dargestellt werden, als sei man für Siegfrieden, für Unterwerfung, für Appeasement oder für irgend so etwas, was völliger Unfug ist. Dafür kann kein vernünftiger Mensch sein. Wir dürfen nicht zulassen, dass Grenzen mit Gewalt verschoben werden. Aber wir müssen schon auch drüber nachdenken, wie wir aus der Situation herauskommen. Und wir müssen auch begreifen, dass die Herausforderungen der letzten Jahre, Corona-Pandemie, Krieg in Europa, Krieg im Nahen Osten, Inflation, vieles anderes damit verbunden ist, ja eine gewaltige Herausforderung auch für die Regierung gewesen ist und gemessen daran übrigens wir in Deutschland uns so schlecht nicht geschlagen haben. Wenn Sie die meisten Deutschen fragen, wo Sie das am liebsten verbringen würden, würden doch immer noch viele sagen, am liebsten hier. Hier hat keiner gefroren, wir sind ohne Massenarbeitslosigkeit durch die Krise gekommen, trotz dieser gewaltigen Energieherausforderung, die wir hatten. Und wir haben auch aus manchen Fehlern, glaube ich, gelernt. Und der Sonderfonds für die Bundeswehr zum Beispiel, um Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit wiederherzustellen, ist von einem sozialdemokratischen Bundeskanzler vorgeschlagen worden. Das hätte man sich kaum vorstellen können vor einer Weile. Also es ist schon manches geschehen. Und da muss man dann auch ein bisschen die Debatten, finde ich, richtig einordnen, um dann nicht auf einer Ebene zu landen. Manchmal reden ja die Leute schon so, als stünden wir kurz vor Kriegseintritt. Auch das ist übrigens wichtig, dass man das signalisiert, dass das nicht der Fall ist. Deutschland wird kein Kriegsteilnehmer werden. Wir wollen uns mit der NATO nicht am Krieg beteiligen. Wir wollen die Ukraine unterstützen, aber dafür sorgen, dass sie sich nicht ausweitet. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, der gerade in der Bevölkerung eine ganz große Rolle spielt.
Ja, so oder so ist aber trotzdem der Angriff Russlands auch auf NATO-Staaten ein Thema, das jetzt aktuell auch bei dem Außenministertreffen in Brüssel debattiert wurde. Und die Angst der Bürger ist da. Also man kann das auch nicht bestreiten. Wie könnte das denn konkret aussehen, wenn Sie sagen, man müsse über andere Möglichkeiten jenseits der militärischen Dimension nachdenken, um Druck auf Putin auszuüben?
Ich glaube, dass die allein militärische Perspektive, die davon ausgeht, mit militärischen Mitteln Putin an den Verhandlungstisch zu zwingen, nicht erfolgreich ist. Und das heißt nicht, dass man die militärische Unterstützung einstellt. Das tun wir mitnichten. Ich finde es uns auch wichtig, dass wir mit Luftabwehr zum Beispiel dafür sorgen, dass Schulen und Krankenhäuser und Wohngebiete und die Zivilbevölkerung geschützt wird vor russischen Drohnen und Raketen, dass wir all dies und auch Munition liefern, damit die Ukraine nicht unterliegt. Aber ich glaube, wenn wir über Diplomatie reden, ist damit nicht gemeint, dass wir uns mit Putin an den Tisch setzen. Dazu macht er auch keine Anstalten im Augenblick. Aber dass man zum Beispiel die Initiativen anderer Staaten, die Einfluss haben könnten auf Russland, wie China, wie Indien, wie südamerikanische Länder, nicht so gering schätzt. Also ich glaube zum Beispiel, so große Staaten wie China und Indien Möglichkeiten hätten. Bei Indien zum Beispiel, die überlegen sich, ob sie sozusagen die Zulieferung immer aus Russland kriegen müssen oder ob da nicht auch wir anders auftreten könnten. Und die Chinesen wollen vielleicht auch ein bisschen mehr gebeten werden. Ich zweifle, dass die Einschätzung richtig ist, China profitieren von diesem Krieg. Mag sein, dass sie momentan günstige Energiepreise haben, aber die wollen mit Europa Handel treiben, gerade wegen der Auseinandersetzung auch mit den USA. Und da ist der Ukraine-Krieg, glaube ich, nichts, was ihnen zu Pass kommt. Und das zu nutzen, dass andere, die vielleicht nicht alle unsere Werte teilen, die dem Westen auch keinen Gefallen tun wollen, die auch unsere Sanktionen nicht mitmachen, weil sie sich nicht erlauben können, mit Blick auf Nahrungsmittelpreise, dass die Druck ausüben können, das finde ich, ist schon wichtig, statt nur zuzugucken oder zu sagen, das machen wir jetzt mal ein paar Jahre so weiter. Das hält auch eine westliche Demokratie schwer aus, zumal wir ja auch noch nicht nur den Ukraine-Krieg haben, sondern wir haben ein Pulverfass im Nahen Osten, das jede Zeit explodieren kann, schon schlimm genug, und andere Regionen auch. Also wir haben guten Grund, auch aktiv was zu tun, jenseits der militärischen Unterstützung, und alles zu versuchen, was möglich ist, jedenfalls um Druck auf Putin auszuüben und ihm zu sagen, du wirst hier nicht gewinnen. Und wir versuchen, dich zu einer Änderung zu bewegen.
Ich finde diesen Gedanken hochinteressant, den Sie formulieren im Hinblick auf die anderen Staaten. Wir erleben ja gerade, dass die Welt immer multipolarer wird. Es werden immer mehr Global Player, also Länder, Akteure, die wichtig werden. Das hört man auch aus der Bundesregierung. Also ich weiß nicht, ob jemals eine Regierung so viele Reisen in so viele Länder unternommen hat wie die gegenwärtige. Und damit hängt ja der Gedanke zusammen, dass wir eben nicht davon ausgehen können, dass ein Staat wie China oder Indien eine feste Position und Sicht auf einen bestimmten Konflikt hat, wie zum Beispiel die Ukraine oder das Pulverfass im Nahen Osten, sondern dass auch deren Positionen sich entwickeln. Die können sich negativ entwickeln, dass man zum Beispiel Putin stärker unterstützt, indem man Waffen aus Russland kauft oder indem man Waffen nach Russland liefert, Drohnen liefert und anderes. Sie können sich aber auch für uns positiv entwickeln, dass man also anfängt, mal vielleicht beschwichtigend auf den Kreml einzuwirken. Das heißt nicht, dass sich das von heute auf morgen gleich ergibt, sondern das ist eigentlich der Kern von Diplomatie. Reden, immer wieder nachhaken, immer wieder ins Gespräch kommen, versuchen, selbst bei sehr unterschiedlichen Positionen eine halbwegs gemeinsame Linie zu finden und möglichst viele Akteure einzubinden. Und da stimme ich Ihnen, Herr Stegner, zu. Das fehlt mir stark gegenwärtig. Also ich habe den Eindruck, man hat eigentlich Russland, dann hat man dagegen sozusagen den Westen mit der NATO, der sagt, wir wollen alles tun, um die Ukraine zu unterstützen, und Putin muss den Krieg verlieren. Ich glaube nicht, dass Putin diesen Krieg in den nächsten Monaten verlieren wird. Das wird nicht passieren, leider Gottes.
Trotzdem finde ich sehr optimistisch gedacht von Ihnen, Herr Stegner, wenn man sagt, China könnte auch ein Partner sein, um dort Erfolge zu erzielen in der Diplomatie. Ist es nicht so, dass die Beziehungen gerade eher schlechter werden mit China?
Naja, ich glaube, wir müssen uns hüten zu glauben, wir 80 Millionen Deutschen könnten mit erhobenem Zeigefinger den Rest der Welt sagen, was sie tun sollen. Und man muss mit Ländern reden, die unsere Werte eben teilweise nicht teilen. Von Egon Bahr stammt der Satz, wenn wir nur mit denen reden, die alle unsere Werte teilen, sind wir mit Norwegen und Island allein. Das ist ein bisschen wenig. Also das, wir haben ja, im Übrigen haben wir unsere Probleme im Westen ja auch. Die Debatte über Donald Trump zeigt das. Und ein paar andere Länder fielen mir da auch noch ein. Türkei ist ein schwieriger NATO-Partner. Es sind viele Länder auf der Welt, die überhaupt nicht so regiert sind, wie wir uns das wünschen. Denken Sie an den Iran, denken Sie an Partner in Saudi-Arabien oder anderswo. Das heißt, schon einen festen Wertekompass haben, aber mit anderen reden, um sie jedenfalls teilweise zu Gemeinsamkeiten zu bewegen, die dann auch im Interesse anderer sind. Also ich glaube, es geht nicht um Interessenpolitik gegen wertegeleitete Politik, sondern man braucht beides. Einen festen Wertekompass, aber auch die Bereitschaft, mit anderen zu reden, die sehr große Länder sind, mit einer Bevölkerung, die viel größer ist als unsere eigene, um die zu bestimmten Dingen zu bewegen. Wenn wir den Chinesen nur sagen, ihr seid auch eine Diktatur, mit euch wollen wir auch nichts zu tun haben, wo soll das eigentlich hinführen? Und oder jetzt fällt dann Amerika aus, wenn Trump Präsident wird. Ja, was machen wir denn dann? Und dann haben wir zwischendurch die Situation, dass Ungarn mal blockiert, was wir so tun in der NATO oder andere Länder. Ich glaube, eine realistische Außenpolitik ist schon auch eine, die beharrlich auch mit denen redet, mit denen man immer nur teilweise Übereinstimmung hat. Und wenn Sie mich noch was Zweites mir erlauben, das noch hinzuzufügen, ich glaube auch nicht, dass wir die Weltprobleme lösen, wenn wir jetzt weltweit generell aufrüsten und sagen, wir machen das jetzt alles, indem wir uns immer mehr rüsten, denn die Weltprobleme sind andere. Sie sind Umweltzerstörung, sie sind Bürgerkriege, sie sind Hunger und Armut in der Welt, sind große Wanderungsbewegungen, es ist auch ein Ressourcenkampf. Und wie soll das eigentlich weitergehen, wenn wir meinen, die Abrüstungsabkommen werden alle aufgekündigt, die Rüstungsindustrie floriert? Natürlich müssen wir abwehr- und bündnisbereit werden, aber wir müssen schon auch dabei bleiben, dass globale Probleme auch anders gelöst werden müssen, wenn wir denn wollen, dass unsere Kinder und Enkel das haben, was für meine Generation gilt, nämlich in Wohlstand und Frieden aufgewachsen zu sein. Die erste Generation, die es in Deutschland für das zutrifft. Und das, finde ich, muss auch immer mitbedacht werden, wenn wir solche Fragen diskutieren, wie wir das gerade tun.
Aber steckt denn da in Ihrer Aussage, wir sprechen nicht genug mit verschiedenen Ländern, auch eine Kritik an der aktuellen Außenministerin Baerbock? Also ich finde schon, dass sie sehr viel reist und mit vielen Partnern spricht.
Ich finde, sie macht das im Nahen Osten gerade ganz wunderbar, wobei ich hinzufügen möchte, gerade da kann man sehen, das Versagen europäischer Diplomatie über ganz, ganz lange Zeit, uns nicht genug gekümmert zu haben, wissend, dass es da Frieden nur gibt, wenn die Sicherheit Israels gewährleistet ist, die für uns nicht zur Debatte stehen kann, Antisemitismus und Terrorismus zu bekämpfen, aber eben auch eine Freiheit und Selbstbestimmung für das palästinensische Volk und Humanität überall herrscht. Und da war Diplomatie zu lange schweigsam. Da engagiert sie sich sehr stark. Das tut die gesamte Bundesregierung übrigens. Sie haben ja darauf hingewiesen, der Bundeskanzler war in China und in vielen anderen Ländern auch, um mit anderen zu reden. Und da könnte übrigens auch die Chance dieses großen, wir sind inzwischen drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, Deutschlands, liegen mit all unseren Erfahrungen aus dem 20. Jahrhundert, dass wir alles tun, um zu diplomatischen Fortschritten beizutragen, in humanitärer Hilfe zu tun, was wir können und aktiver zu sein, als wir es in Diplomatie jedenfalls schon mal waren.
Zugleich ist es dann natürlich schon kritisch, wenn jetzt aufgrund des Haushaltsdrucks die Unterstützung für humanitäre Projekte oder auch für Entwicklungshilfe reduziert werden muss. Und da gibt es ja auch gerade einen Konflikt in der Bundesregierung zwischen Finanzminister Christian Lindner und der Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze. Und daran sieht man einfach exemplarisch, dass das, was Sie, Herr Stegner, gerade gesagt haben, natürlich eine langfristige Wirkung hat. Klar müssen wir aufrüsten, müssen die Bundeswehr wieder anständig instand setzen. Wir müssen zugleich aber dafür sorgen, dass Konflikte, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht sehen, nicht in Zukunft noch ausbrechen. Denn wir leben ja in einer Welt, wo Konflikte zunehmen. Sie haben gerade den Klimawandel genannt, das Artensterben, die Migration. All das wird ja dazu führen, dass wir immer mehr Konflikte kriegen und an immer mehr Fronten beschwichtigend einwirken müssen. Und das gelingt natürlich nur, wenn man nicht erst dann handelt, wenn das Pulverfass schon explodiert ist, sondern das versucht vorher zu machen. Und da wünsche ich mir schon, dass wir da auch gesellschaftlich überhaupt mal bereit sind dazu. Und das fehlt, glaube ich, in den gegenwärtigen Debatten. Viele Leute haben nicht den Eindruck, dass wir langfristig handeln oder dass wir eine Perspektive entwickeln, die mal über die heutigen Konflikte hinausgeht.
Da können wir was von Amerika lernen. Die sind deutlich verschuldeter als wir und investieren 750 Milliarden Dollar in die Modernisierung ihres Landes. Andere Länder tun das auch. Wir diskutieren bei uns über die Schuldenbremse wie der Vatikan über Zölibat. Das ist, glaube ich, nicht die richtige Haltung, wenn wir uns erhalten wollen, dass die Bevölkerung sagt, jawohl, wir unterstützen die Ukraine, das ist in unserem Sinne. Das werden wir aber nicht schaffen, wenn wir gleichzeitig meinen, wir müssen jetzt Musterknaben werden, was die Haushaltspolitik angeht, das besonders orthodox handhaben. Und denn wir können ja nicht sagen, der Klimawandel findet ja trotzdem statt, trotz Krieg. Und andere Dinge müssen ja trotzdem sein. Wir können ja nicht entweder oder sagen, sondern wir werden sowohl als auch sagen müssen, was nicht bedeutet, dass ich dafür bin, dass wir uns hier bis über die Ohren verschulden und an die nachfolgenden Generationen nicht denken, aber dass wir in die Zukunft investieren. Und Sie haben völlig recht, es ist auch eine Investition in die Zukunft, Konfliktprävention zu betreiben und es nicht so weit kommen zu lassen, wie wir das jetzt im Nahen Osten ja sehen, wo es wieder droht, dass neue Generationen im Hass gegeneinander aufwachsen, der Iran kurz davor steht, Atommacht zu sein und vieles andere mehr, was uns wirklich beunruhigen muss, auch dieser Form von hybrider Kriegsführung, Deepfakes und die Methoden, Gesellschaften zu destabilisieren, der Terrorismus, der damit einhergeht, das sind ja alles Herausforderungen, die lösen wir nicht, indem wir eine super Sparpolitik machen und könnte ja scherzhaft sagen, es sind nicht die Jusos, sondern konservative Wirtschaftsinstitute, die inzwischen sowas fordern. Also nur Mut, Christian Lindner, da kann man sich verdient machen, wenn man da den Stier bei den Hörnern packt und in die Zukunft investiert.
Ja, wenn wir noch mal ein bisschen beim Nahen Osten bleiben. Ich meine, Sie haben es gerade schon angesprochen, Herr Stegner, die Gefahren sind vielfältig und jetzt auch kürzlich durch den Terroranschlag in Moskau, durch den Ableger des IS, Provinz Khorasan, steigt natürlich auch die Terrorgefahr hier in Deutschland. Innenministerin Faeser sagt zwar, wir seien gut vorbereitet, zum Beispiel für die Fußball-EM arbeitet Deutschland eng mit Frankreich zusammen, es solle verstärkt Grenzkontrollen geben. Aber würden Sie da nicht auch zustimmen, dass die Sicherheit gefährdet ist durch diese wachsende Terrorgefahr? Also wie sicher ist Deutschland jetzt noch?
Das sind ganz gewiss Bedrohungen, über die wir uns auch keine Illusionen machen sollten. Demokratien sind anfälliger gegen bestimmte Formen von Bedrohung und haben auch nicht die gleichen Mittel wie Diktaturen, sich gegen bestimmte Dinge zu wenden. Wir können ja nicht selber Deepfakes machen und sowas. Das geht irgendwie ja nicht, aber wir müssen sie erkennen. Und bestimmte Formen, also da waren auch Spionageaffären in der letzten Zeit, wo unsere Sicherheitsbehörden nicht besonders gut ausgesehen haben. Und das muss ohne Naivität betrachtet werden. Ich glaube, wir müssen unsere Sicherheitsbehörden in die Lage versetzen, dass sie dem sich erwehren können. Allerdings füge ich hinzu, nicht um den Preis, dass wir die parlamentarische Kontrolle verringern. Ich bin im parlamentarischen Kontrollgremium über die Nachrichtendienste. Das ist nicht der Punkt. Parlamentarische Kontrolle muss immer sein. Das unterscheidet uns ja auch von Diktaturen. Aber eben, wir müssen uns wehrhaft machen. Und dürfen da keine Illusionen haben. Und da kann man eine Menge sehen in der Welt, wo wir mithalten müssen. Und wir haben auch manchmal schon ein bisschen Glück gehabt. Das muss man ja auch sagen. Ne? Also absolute Sicherheit gibt es nicht. Aber dass wir jedenfalls nicht, wenn der Gegner sozusagen im Sportdress läuft, mit Bleiweste durch die Gegend laufen, das ist schon was, woran wir arbeiten müssen. Das gilt für innere und äußere Sicherheit gleichermaßen. Und auch das wird man nur schaffen in der Bevölkerung, die Zustimmung dafür zu kriegen, wenn man das nicht ausspielt gegen andere Fragen wie soziale Sicherheit zum Beispiel.
Und die Terrorgefahr ist ja wirklich ungebrochen groß. Lisa, wir haben jetzt diesen Anschlag, du hast es angesprochen, in Moskau gesehen. Was wir nicht sehen, sind eine Vielzahl verhinderter Anschläge, auch in Deutschland, wo unsere Nachrichtendienste beispielsweise Tipps bekommen von den Amerikanern, die ja großflächig die Kommunikation überwachen und wir hier dank dieser Informationen ruhig schlafen können. Jetzt haben wir, du hast es auch gesagt, die EM im eigenen Land. Wir haben Olympia in Paris und das ist natürlich etwas, wo wir von ausgehen können, dass Terrorgruppen versuchen werden, in so einem Umfeld zuzuschlagen. Und deshalb muss man sich schon Sorgen machen, was da auf uns zukommen kann, ohne jetzt in Panik zu verfallen. Wir haben sehr gute Sicherheitsdienste und wir haben eine sehr gute Kooperation, insbesondere mit den Five Eyes, also von den Amerikanern angeführt, die großen angelsächsischen Staaten, die wirklich eigentlich global die Kommunikation überwachen und auch bei Terrorgruppen rechtzeitig warnen können. Aber nochmal zu dem Gedanken von vorhin, rechtzeitig Krisenprävention zu betreiben. Wir sehen gegenwärtig, dass sich die Situation in Nordwestafrika massiv verschärft, dass dort Demokratien fallen, dass diktatorische Regime an die Macht kommen, dass Terroristen mehr Einfluss erlangen, dass die Russen jetzt auf einmal wieder noch stärker dort sich etablieren. Also in diesem gescheiterten Staat Libyen wollen die Russen jetzt offenbar eine neue Militärbasis errichten. Sie arbeiten dort zum Teil zusammen wirklich mit Terrormilizen. Und all das muss uns schon sehr große Sorgen machen, weil das ja Versuche sind, Europa und die Demokratien zu destabilisieren mit allen Mitteln. Sei es jetzt mit Fake News, mit hybrider Kriegsführung, sei es auch mit Anschlägen.
Das zeigt natürlich auch, ich bin ja Vorsitzender des Untersuchungsausschusses Afghanistan, der den größten und längsten und teuersten Einsatz von Bundeswehr und zivilen Kräften nach dem Zweiten Weltkrieg untersucht, der ja am Ende mit dem Debakel endete, dass es wichtig ist, dass wir zusammenarbeiten mit den Freunden und Partnern. Und dass man dann nationale Egoismen sich verkneift. Dass man so gut es geht zusammenarbeitet und dass man auch die internen Gefahren nicht unterschätzt. Darüber haben wir nicht gesprochen, aber auch das ist ein Hinweis. Wir können uns nicht erlauben, dass Rechtsradikale in Deutschland Einfluss auf Sicherheitsbehörden gewinnen, indem sie zum Beispiel in eine Landesregierung eintreten oder bei den Europawahlen hier große Erfolge erzielen. Da stehen Leute vor Gericht, die versucht haben, hier den Staat zu destabilisieren. Also auch die Verharmlosung der internen Gefahren, die wir haben, von denjenigen, die für Gewalt sind, die gegen Demokratie sind, das ist ein wichtiger Punkt, dass die demokratischen Gesellschaften zusammenarbeiten, um sich dieser Gefahren zu erwehren. Das gilt eben auch nach innen und nach außen.
Ja, also ich halte fest, wir haben auf jeden Fall von Ihnen beiden relativ optimistische Aussagen gehört für die Sicherheit in unserem Land. Wir seien gut vorbereitet. Herr Stegner, Sie denken auch nicht, dass Herr Trump die Präsidentschaftswahl gewinnt, was ich auch sehr optimistisch finde. Trotzdem haben wir auch gesehen in der Diskussion, es gibt noch etwas Uneinigkeit, vor allen Dingen auch beim Thema Ukraine-Krieg, auch in der NATO. Und dazu noch zum Ende eine Frage an Sie, Herr Stegner, wenn wir Sie jetzt schon im Podcast haben. Denn diese Uneinigkeit zeigt sich auch etwas bei Ihnen in der Partei, in der SPD. Das hat sich vor kurzem bei der Aussage, die wir auch schon vorhin angesprochen haben, des Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich gezeigt, der ein Einfrieren des Krieges ins Gespräch gebracht hat. Sie haben ihm dabei zugestimmt und fast zeitgleich hat Michael Roth seinen Rücktritt aus der Politik angekündigt, teilweise auch aus dem Grund, dass er immer mehr eine Distanz zur SPD verspürt und vor allem auch die Stimmung innerhalb der Fraktion sei kalt, hat er gesagt. Haben Sie da innerhalb der Partei noch was aufzuarbeiten, Herr Stegner?
Also ich finde, es zeichnet uns aus als sozialdemokratische Partei, dass wir die Einzige sind im Deutschen Bundestag, die solche Diskussionen überhaupt führt. Wir sind die Einzigen, die nicht nur über Waffen reden, sondern die intensiv über das Thema. Und wir sind übrigens auch die Einzigen, die Russlandpolitik kritisch aufgearbeitet hat. Ich kenne das von keiner anderen Partei, obwohl es ja gemeinschaftlich betrieben worden ist. Alles, worüber wir hier reden, ist gemeinschaftlich betrieben worden. Zustand der Bundeswehr, Energiezusammenarbeit mit Russland, das sind alles keine SPD-eigenen Veranstaltungen gewesen. Andere drücken sich davor und beschuldigen uns. Also es spricht eher für uns, dass man bei Fragen von Krieg und Frieden leidenschaftlich miteinander auch ringt, finde ich richtig. Dass Herr Roth öffentlich so viel Aufmerksamkeit genießt, zeigt im Übrigen ja auch, dass es das in unserer Partei eben durchaus auch gibt. Aber wir haben eine klare Mehrheitsmeinung, die den Kanzler unterstützt in einer Position, die bei der Bevölkerung sehr wertgeschätzt wird, nämlich erst zu denken, dann zu reden, dann zu handeln und nicht wie andere über darüber zu philosophieren, man könne den Krieg in die russischen Ministerien treiben, man soll sich auf einen großen Landkrieg vorbereiten oder ähnliche Dinge, die der Bevölkerung zur Zeit für Angst machen. Ich glaube, Besonnenheit bei demjenigen, der am Ende entscheiden muss, beim Bundeskanzler, ist besonders wichtig. Das wird sehr stark unterstützt in Partei und Fraktion. Und deswegen will ich da überhaupt nicht drüber klagen. Im Gegenteil, es zeichnet uns aus. Und ja, wir haben eine Tradition als Friedenspartei. Ich finde, das sollte kein Vorwurf sein. Wir sind ja keine pazifistische Partei, sondern die Bevölkerung kann sich darauf verlassen, dass wir nicht nur die Ukraine unterstützen, so gut wir können, sondern auch dafür Sorge tragen, dass Deutschland nicht Kriegsteilnehmer wird und die Menschen sich nicht fürchten müssen. Das ist auch nicht wenig in der Demokratie.
Aber wenn Sie ja so einig wären in der SPD und so abgesprochen, dann wäre ja so ein Missverständnis, wie wir es mit den Einfrieren des Krieges von Herrn Mützenich war, nicht passiert.
Naja, ich bitte Sie, also wir sind nicht der Vatikan. Bei uns wird schon diskutiert. Es gibt da keine Machtworte, dass man nicht mehr diskutieren darf. Und schauen Sie doch mal in die anderen Fraktionen im Deutschen Bundestag. Da höre ich immer nur Debatten darüber, welche Waffensysteme wir einsetzen sollen. Was eine sehr kuriose Debatte ist, die finden Sie in anderen Ländern gar nicht. Das, was Herr Mützenich gesagt hat, finden Sie in der amerikanischen Presse auch nur mit weniger Aufgeregtheit. Also ich finde, das zeichnet uns eher aus. Und nochmal, in der Grundsatzfragen sind Partei und Fraktion sehr beieinander. Und dass man bei uns auch andere Auffassungen haben darf, spricht nicht gegen uns, sondern eher für uns in der Demokratie, würde ich mal sagen. Und man muss auch nicht alles, jedes Stichwort, wo dann die Leute drauf springen, um es auch gezielt misszuverstehen, wer Rolf Mützenich kennt, der weiß, dass er von Appeasement oder sowas weit entfernt ist. Aber es ist auch ein komischer Vorwurf ausgehend an Sozialdemokraten. Wir waren die Letzten, die Partei, die Hitler noch widerstanden hat. Das will ich mal deutlich sagen. Ich fand das eigentlich eine Frechheit, so einen Vorwurf zu erheben von anderen Parteien. Da haben andere in ihrer Vergangenheit mehr aufzuarbeiten, als wir das haben.
Okay, dankeschön dafür. Da müssen wir jetzt leider zum Ende kommen. Wir hoffen natürlich, dass auch diese Einigkeit, die Sie jetzt ansprechen, bei der NATO noch mehr Einfahrt findet. Wir blicken jetzt auch zum Beispiel auf die Besetzung des neuen Postens des Generalsekretärs. Florian, du hast es vorhin angesprochen. Da gibt es hoffentlich auch vor Juli noch eine Entscheidung. Und ja, damit bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Stegner, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch bei dir, Florian, für deine Einschätzungen. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Gespräch gefallen hat, abonnieren Sie den Tagesanbruch-Podcast, um keine Folge zu verpassen und lassen Sie uns gern eine Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Anmerkungen oder Fragen können Sie uns gern schreiben an podcasts@t-online.de. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ciao!
Herzlichen Dank auch von mir. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.